The following podcast will be presented by the partners of the project EcoGreen, which is founded by the Erasmus Plus EU program.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin heute hier mit Daniel Buschmann. Daniel Buschmann arbeitet im Umweltbundesamt in der Abteilung Klimawandel und Anpassung und erforscht den Bereich Umweltphilosophie im Anthropozän. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich über das Interesse.
Ja, wunderbar. Ich starte gleich mit meiner ersten Frage und zwar im Bereich Umweltphilosophie Anthropozän. Woher kommt eigentlich der Begriff Anthropozän und was beschreibt er?
Also ganz einfach gesagt, Anthropozän ist das Zeitalter des Menschen. Mhm. Es ist eine Erfindung, die aus der Geologie stammt. Die Geologinnen und Geologen schauen sich Sedimente an, wie man in bestimmten Erdschichten überall auf dem Globus immer wieder die gleichen Fossilien findet zum Beispiel. Und sie haben dann angefangen, anhand dieser Fossilien das Erdzeitalter einzuteilen in verschiedene Abschnitte. Und das kennst du wahrscheinlich eh noch aus dem Geografieunterricht. Kambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, diese ganzen Sachen, die wir mal lernen mussten. Und die letzten Zeitalter sind dann das Pleistozän, das ist das Eis, die Eiszeit, also die Mammuts, die Säbelzahntiger. Da war eben das Eis die wesentliche Kraft, die auf der Erde Sedimente bestimmt hat, das Klima bestimmt hat. Danach kommt das Holozän, das Warmzeitalter, in dem das Eis abschmilzt, in dem sich die Ostsee zum Beispiel gebildet hat oder auch diese fünf großen Seen an der Grenze zwischen Kanada und den USA. Mhm. Und jetzt seit dem 19. Jahrhundert überlegt man schon, vielleicht gibt es ein neues Zeitalter, weil der Mensch mittlerweile die Erde bevölkert, gestaltet, durch Landwirtschaft zum Beispiel, aber auch durch viele andere Sachen. Und man hat schon lange überlegt, ob man jetzt ein neues Zeitalter einführen soll, das anthropozäne Zeitalter des Menschen. Und diese Debatte hat jetzt zu Beginn der 2000er Jahre richtig Fahrt aufgenommen, ist sehr populär geworden und ist eben auch über diese Geologendiskussion hinaus, hat sie viel Fahrt aufgenommen in der Politik, in der Kunst, in vielen verschiedenen Wissenschaften fängt man an, sich mit diesem Begriff Anthropozän zu beschäftigen. Mhm. Und vielleicht nochmal, was das Besondere an diesem Begriff ist, in den letzten 500 Jahren ist sozusagen der Mensch immer wahrgenommen worden als jemand, der die Natur von außen als externer Beobachter studiert, beobachtet und für die Natur eigentlich gar keine Rolle spielt. Wir hatten das bei Johannes Kepler, der festgestellt hat, das Zuhause des Menschen ist nicht das Zentrum des Universums, sondern wir sind nur ein Planet von vielen im Sonnensystem und nur eine Galaxie von vielen. Oder bei Charles Darwin, der gesagt hat, der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern er ist am Baum der Evolution nur ein unwichtiger Zweig und er hat in diesem Zweig noch ein unwichtiger Ast. Mhm. Oder dann Freud, wir sind in Wien, der gesagt hat, der Mensch beherrscht nicht mit seiner eigenen Psyche, seinen eigenen Verstand sozusagen. Wir sind getrieben von unseren Zwängen, von unseren Trieben, von unserem Unterbewusstsein. Und das war das Wissenschaftsverständnis der letzten 500 Jahre. Und das verändert sich durch diesen Begriff Anthropozän ganz stark. Und plötzlich steht der Mensch im Zentrum, in das Leben der Erde, das Leben, vielleicht das einzige Leben im Universum, wie wir es kennen, liegt plötzlich in den Händen des Menschen. Und der Mensch kommt wieder zurück ganz stark ins Zentrum des Handelns. Und das ist das so auch, was diesen Begriff so attraktiv macht und so auflädt und wie gesagt auch weit über die Geologie hinaus zum Begriff macht, mit dem sich ganz viele Menschen auseinandersetzen.
Mhm. Sehr interessant. Du hast gerade gesagt, der Mensch kommt sozusagen zurück ins Zentrum des Handelns auch durch diesen Begriff. Und welche Beispiele sozusagen für das Handeln des Menschen und für den Einfluss des Menschen auf die Umwelt kannst du uns nennen?
Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ich glaube, alle kennen das Mikroplastik zum Beispiel, dass man, ich habe ja vorher gesagt, die Geologinnen und Geologen schauen sich Sedimente an, dass man überall in Sedimenten auf der ganzen Welt sogar in Ozeansedimenten finden kann. Das wäre sozusagen ein Punkt, an dem man das Anthropozän auch tatsächlich geologisch bestimmen kann. Dann ist es so, Waldbrände überall auf der Welt durch Brandrodung, die verteilen sich über die Atmosphäre, verteilen sich die Rußpartikel, die findet man überall. Es gibt aus den 1960er Jahren, aus den Atombombentests, die stattgefunden haben in Hawaii, in der Atmosphäre von ganz vielen Staaten, gibt es radioaktiv veränderte Atome, die man überall auf der Welt findet. Das sind so einige Marker. Es gibt aber auch zum Beispiel den Verlust der biologischen Vielfalt, den man sehen kann. Also bestimmte Fossilien, bestimmte Pflanzenarten, bestimmte Tierarten findet man dann eben nicht mehr in den neueren Sedimenten. Wenn man jetzt weiter zurückgeht, historisch kann man sehen, dass der CO2-Level gestiegen ist seit der Industrialisierung. Das ist auch was, was mittlerweile Allgemeinwissen ist. Man kann auch noch weiter zurückgehen. Man sieht, dass es so um das Jahr 1610 einen historischen Tiefpunkt von CO2 gab, weil eben die Industrialisierung noch nicht angefangen hatte, aber es gab ganz, ganz viele Plantagen, Zuckerrohrplantagen zum Beispiel. Das könnte auch so ein Beginn des Anthropozäns sein. Da streitet man sich im Moment noch drüber, wann fängt das eigentlich an. Und wenn man ganz, ganz weit zurückgeht, eigentlich die Landwirtschaft. Ich weiß nicht, der letzte Flug, wenn man sich das vorstellt, im Landeanflug an den Flughafen, wie sehr die Landschaft, in der wir leben, eigentlich durch Menschen gestaltet ist. Es gibt eigentlich keinen Fleck mehr. Man spricht im Zusammenhang mit dem Anthropozän oft auch vom Ende der Natur. Also es gibt gar keine Natur mehr, wie man sie sich früher vorgestellt hat, die externe, wilde Natur. Mhm. Die Natur, die wir antreffen, ist immer schon durch Menschen überformt und genutzt. Und ja, und die Landwirtschaft ist auch was, womit Menschen auf der ganzen Welt schon seit Jahrhunderten Sedimente beeinflussen. Und das könnte auch einer dieser Marker sein, wo man das Anthropozän beginnen lässt. Aber das ist eine ganz politische Frage. Das ist im Moment, also seit vielen Jahren schon umstritten, wann genau das beginnen soll. Eben auch, weil an dieser Frage viel dran hängt. Also wenn man sagt, das ist die Landwirtschaft, das ist noch relativ gleich verteilt, also bis auf ein paar nomadische Gesellschaften, alle betreiben Landwirtschaft. Wenn man das Jahr 1610 nimmt, die Plantagenwirtschaft, dann hat es schon eine sehr starke Konnotation von Rassismus, Kolonialismus, die diese Plantagenwirtschaft hervorgebracht haben. Wenn man das Jahr 1870 nimmt, die Beginn der Industrialisierung, dann kommt man ganz schnell zum Kapitalismus. Und wenn man die Atombombentests nimmt, dann hat man eben diesen Szenario des Kalten Krieges, ja, eine bestimmte Art von Wissenschaft. Also es an dieser Definition, man beginnt das Anthropozän, hängt auch politisch viel, sagen, wer hat in Anführungsstrichen Schuld dran? Mhm. Wer hat das Anthropozän verbrochen? Wer hat es angefangen? Und deshalb ist es auch eine Frage, die bis heute noch nicht geklärt ist. Also in den Geschichtsbüchern findet man das noch nicht, das Anthropozän, eher in der öffentlichen Debatte im Moment.
Und du hast gerade angesprochen, dass sozusagen das noch eine Streitfrage ist, wann beginnt eigentlich das Anthropozän? Aber welche Probleme erkennst du noch in der generellen Diskussion um das Anthropozän?
Ja, also vielleicht mal angefangen damit, dass es eine naturwissenschaftliche Debatte ist, also aus der Geologie. Naturwissenschaftlerinnen stellen sich die Welt sehr gerne wie ein Labor vor. Es gibt nur physikalische, chemische Prozesse und mathematische Gleichungen und Variablen. Und das ist eben nicht so. Das Anthropozän, da steckt ja der Begriff Anthropos, Mensch drin, hängt ganz stark von Menschen ab, von sozialen Faktoren. Das wird im Moment sehr wenig berücksichtigt. Man geht beim Anthropozän von einer gesamten Menschheit aus. Also deshalb gibt es auch einige Wissenschaftler, die sagen, es ist postsozial, dieser Begriff Anthropozän, weil unterstellt wird, es gibt nur eine Menschheit mit ungeteilten Interessen und die alle gleich betroffen sind. Aber die Wirklichkeit sieht so aus, dass innerhalb dieser einen Menschheit einige sehr stark betroffen sind von den Auswirkungen des Anthropozäns, andere so gut wie gar nicht. Einige profitieren ganz stark davon, andere überhaupt nicht. Einige hat einen großen Anteil an der Hervorbringung des Anthropozäns, andere so gut wie gar nicht. Und diese Unterschiede verliert man ganz schnell aus dem Blick, wenn man von der Menschheit im Allgemeinen spricht. Mhm. Genau, was noch aus dem Blick gerät, sind Interessen, die es daran gibt, das Anthropozän, dadurch, dass es sich so einer Tradition von geologischen Fachausdrücken stellt, kommt es so ein bisschen wie natürliche Entwicklung daher. Mhm. So wie, das hat sich einfach so ereignet, das ist einfach so passiert, aber da stehen eben im wahrsten Sinne des Wortes gewaltige, also gewaltvolle, mit Gewalt durchgesetzte Interessen dahinter, bei denen sich einige wenige Leute überdurchschnittlich bereichert haben, auf Kosten des Allgemeinwohls, auf Kosten aller, auf Kosten auch der natürlichen Umwelt, der biologischen Vielfalt und so weiter. Und diese Interessen geraten ganz stark aus dem Blick durch diesen quasi natürlichen Begriff Anthropozän. Zwei weitere Anmerkungen vielleicht noch, was auch aus dem Blick gerät, wenn man über Anthropozän spricht, gibt es so zwei Schlüsselbegriffe, die ganz oft kommen. Das eine sind die planetarischen Grenzen. Das ist eine sehr bekannt gewordene Publikation, die ist mittlerweile 10 Jahre ungefähr alt. Die sagt, es gibt bestimmte Sektoren, die übernutzt sind. Also wird dann gesagt, der Stickstoffkreislauf, die Übersauerung der Ozeane, die biologische Vielfalt, Ozon, CO2 und so weiter. Wenn bestimmte 9 Faktoren gibt es und jeder dieser Faktoren liegt in einem bestimmten Bereich, der ist entweder übernutzt oder in einem Bereich, der sicher ist für das Überleben der Menschheit. Aber das sind diese 9 planetarischen Grenzen, das sind alles naturwissenschaftliche Faktoren. Da gibt es keine sozialen Indikatoren, da gibt es keinen Hunger, keine Armut, keine Ausbeutung. Das fehlt ganz stark. Und es gibt einige Wissenschaftlerinnen, die versuchen, das jetzt stärker zurückzubringen, diese Debatte, und zu sagen, die planetarischen Grenzen, das sind nicht nur externe, natürliche Grenzen, das sind auch Grenzen unserer Gesellschaft, unserer Sozialsysteme, die an ihre Belastungsgrenzen kommen, Menschen, die an ihre Belastungsgrenzen kommen. Das gerät ganz schnell aus dem Blick, wenn man sich nur in Anführungsstrichen auf die Umweltprobleme fokussiert und aus dem Blick verliert, dass die ganz stark zusammenhängen mit den sozialen Krisen, die es gibt, die Umweltkrisen. Genau, ein letzter Punkt vielleicht noch, dass eben weil das Anthropozän ein Begriff ist, der aus der Naturwissenschaft kommt, oftmals so an Vorrang gesehen wird von Umweltproblemen. Also wir müssen uns zuerst um das CO2 kümmern, uns zuerst um das Artensterben und dann kommen die sozialen Probleme. Die sind in gewissem Sinne nachrangig, weil sie unser Überleben nicht bedrohen. Das ist so ein bisschen die Wahrnehmung. Aber ich finde, das ist eine ganz gefährliche Vorrangstellung der Umweltkrisen vor den sozialen Krisen. Zum einen, weil sie ganz eng zusammenhängen und zum anderen, weil es einfach unfair ist, das eine gegen das andere auszuspielen. Und der bessere Ansatz wäre, dass man das beides zusammen denkt in gegenseitiger Abhängigkeit und dass auch beides bearbeitet werden muss. Also Armut, Hunger, auch Kinderarmut, Altersarmut zum Beispiel, was es auch hier in Österreich, in Europa gibt, sind genauso wichtige Themen, die genauso mit einer politischen Priorität angegangen werden müssen, wie CO2-Vermeidung, wie Artensterben.
Was mich jetzt noch beschäftigt, ist die letzte Frage, und zwar: Warum findest du es wichtig, dass man sich im Kontext von Berufsschulen mit diesen Diskussionen auseinandersetzt und welche Handlungschancen, welche Handlungsperspektiven siehst du im Tätigkeitsfeld Berufsschulen?
Das ist eine gute Frage. Zum einen mal würde ich sagen, Lernende an Berufsschulen sind ganz wichtige Multiplikatorinnen. Die Leute, die eine Berufsausbildung abschließen, gehen in Sektoren, die für das Anthropozän so ganz bedeutend sind, Landwirtschaft, Handel. Zum anderen würde ich aber auch sagen, es ist wichtig, das Anthropozän wieder zu politisieren. Also das quasi nicht den Naturwissenschaften zu überlassen, das zu definieren, sondern auch sich selber eine Meinung darüber zu bilden und sich in einem gewissen Sinne das Anthropozän selber anzueignen. Was meine ich damit? Das kann sowas sein wie zum Beispiel eine positive Zukunftsvision, eine positive Vorstellung, wie das Anthropozän nicht nur als Katastrophe aussehen kann, als Übernutzung von Ressourcen, als Artensterben und als Ende der Menschheit, sondern wie das Anthropozän vielleicht auch ein neues Zeitalter sein kann, das auch positiv, das lebenswert ist. Das zum Beispiel, ich hatte es am Anfang gesagt, dass solche Phänomene wie Rassismus, Kolonialismus, Kapitalismus in das Anthropozän geführt haben. Und eine positive Vision könnte sein, im Anthropozän, in dieser Krisensituation überwinden wir diese Phänomene und wir schaffen es sozusagen, uns in ein Zeitalter zu entwickeln, in dem wir diese gesellschaftlichen Phänomene, die in das Anthropozän geführt haben, in die Übernutzung, indem wir die überwinden. Und das könnte ja eine Perspektive sein, ja, wie sich gerade auch junge Leute das Anthropozän selber aneignen, das selber auch mit politischen Inhalten befüllen, selber eine Stellung dazu beziehen und ja, dann auch mit dazu einen Beitrag leisten, dass wir unseren Weg finden, damit umzugehen.
Schönes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch und noch alles Gute.
Ich bedanke mich.
The following podcast will be presented by the partners of the project EcoGreen, which is founded by the Erasmus Plus EU program.